Kannst du dir direkt die erste Pulle einspielen? Von der 2, ja. Halt das bei euch auch so oder nur hier vorne bei mir? Ja, vielleicht kann ich eine ganz kurze Überleitung schon mal an der Stelle machen, damit ich nicht so ganz steil einsteige mit der Geschichte, die ich gleich vorlese. Ihr habt euch heute Vormittag mit dem Thema Gnade beschäftigt und ich hoffe, dass heute Abend und morgen dieser Faden so ein bisschen weitergesponnen wird und es vielleicht so ein bisschen persönlicher auf deine Situation, auf deine Lebenssituation geht, wie Gott dir begegnen möchte, wo Gott gnädig ist, wo Gott dich auch herausfordert, aber wo er auch neben dir ist und bei dir ist, um dir zu helfen mit den Herausforderungen, die du hast. Und es geht heute und morgen in den Einheiten, die ich habe, um Mose, um jeweils zwei Erlebnisse, die Mose hat. Und vor allem, was mich eben fasziniert, ist, wie Gott mit Mose umgeht, wie Gott Mose begegnet und wo wir uns einfach in Mose wiederfinden als Menschen und wo wir uns auch in dieser Begegnung Gottes mit Mose einfach wiederfinden können, wo uns das auch ermutigen kann und weiterbringen kann. Muss ich hier irgendwas machen? Nee, nix. Das ist immer schön, ne? Wir haben das vorhin probiert, ne? Könnt ihr uns wirklich glauben? Ich nutze die Chance und hole meine Flasche Wasser. Als ich das vorbereitet habe und wir uns überlegt haben, was wäre denn so eine gute Geschichte oder so ein guter Öffner für das Thema, damit wir uns ein bisschen drauf einstellen können. Da haben wir gedacht, Mensch, es gibt doch schöne Geschichten von Max Lucado. Ich weiß nicht, wer von euch diese Geschichte kennt, aber sie passt total gut zu dem Thema. Und mich berührt diese Geschichte unheimlich, weil, ihr werdet es selber gleich sehen. Ich glaube, Mose hat einige Zeit gebraucht, bis er seinen Hut gefunden hat. Ich glaube, er musste erst merken, dass es da jemanden gibt, der einen Hut hat, der genau auf ihn passt. Wenn ich die Geschichte so lese, dann komme ich ins Überlegen und frage, was ist mein Hut? Passt mir mein Hut? Und ich wünsche mir, dass wir heute Abend diese Frage uns stellen, dass du dir die Frage stellst. Was für Hüte schleife ich eigentlich mit mir herum, die mir andere Leute aufsetzen wollen? Und was ist eigentlich der Hut des Vaters, den ich eigentlich aufhaben möchte, der mir gut tut? Der mir passt. Ich möchte mit euch ganz schnell so durch die Anfangszeit vom Leben von Mose durchgehen, weil ich glaube, dass diese Zeit ganz wichtig war für seine Entwicklung. Und ich glaube, dass wir für unser Leben, für unsere Beziehung mit Gott auch unheimlich viel daraus lernen können, wenn wir uns anschauen, wie Gott mit einem Mose umgeht. Was ich als erstes bei Mose sehe, ist, dass er eine lange Vorbereitungszeit hat, bevor er seine eigentliche Aufgabe erfüllen konnte. Ich habe mir die Stationen nochmal angeguckt, die eigentlich dazu geführt haben, dass das passiert ist, was passieren konnte. Am Anfang stand die Aufforderung des Pharaos, alle Kinder zu töten. Nur dadurch kam Mose an den Hof des Pharaos. Nur dadurch lernte er die Sprache und die Kultur der Ägypter kennen. Nur dadurch war er später in der Lage, wieder dorthin zu gehen, mit den Leuten zu reden. Dann gab es diese Situation, wo er einen Ägypter erschlagen hat. Ein Fehler, Fehlverhalten. Dadurch musste er fliehen. Durch die Flucht hatte er die Möglichkeit, seine zukünftige Frau kennenzulernen, seine zukünftige Familie. Die hätten sich nie begegnet, hätte er nicht einen Fehler gemacht. Ich gehe das ganz schnell durch. Wen es interessiert, das ist eine unheimlich spannende Geschichte. Das lohnt sich mal nachzulesen, da sind Details, ja. Seine zukünftige Frau hat er übrigens dadurch kennengelernt, dass sich eine Horde Wüstlinge, anderer Wüstlinge im wahrsten Sinne des Wortes, die waren nämlich mitten in der Wüste, eine Horde anderer Hirten unfair verhalten haben, den Frauen gegenüber, den Töchtern des Jethro gegenüber. Und Moses eingegriffen hat gesagt, hey, die Frauen waren zuerst da. Und die Frauen laufen nach Hause und sagen, hey, heute hat uns jemand geholfen, deswegen waren wir schneller. Und der Jethro sagt, ab, zurück, herholen. Er lernte bei Jethro in der Wüste zu überleben. Er lernte mit einer Herde dummer Schafe klarzukommen und denen zu zeigen, was die richtige Richtung ist. Zwinker, zwinker, was hat Mose später gemacht? Er hat in der Wüste überlebt und hat eine ganz schön große Herde von dummen Schafen. Er hat mit Sicherheit von der Weisheit und von dem Wissen Jethros unheimlich profitiert und gelernt. Wir sehen später in der Geschichte des Mose, dass Jethro ihm einen Tipp gibt, der ihm sein Leben unheimlich leichter macht. Jethro muss ein weiser Mann gewesen sein. Das hat dazu geführt, das war eine Vorbereitungszeit. Das war vielleicht eine Wüstenzeit, die das, was später da war, möglich gemacht hat. Mose hat gelernt, allein zu sein. Mose hat gelernt, auch schwierige Zeiten durchzustehen. Ich glaube, es war notwendig für den Dienst, für die Berufung von Mose, dass er diese Phasen hatte. Ich frage mich, wenn ich auf diese Wüstenzeiten in meinem Leben schaue, ob ich diese Wüstenzeiten als das akzeptiere, was sie sind. Eine Vorbereitungszeit, eine Zurüstung Gottes für das, was er für mich vorhat, für den Auftrag, den er für mich vorhat. Akzeptiere ich diese Zeiten in meinem Leben? Bin ich versöhnt mit diesen Zeiten in meinem Leben? Aha. Das sind ja spannende Dinge, die hier passieren. Dann kommt bei Mose diese Begegnung mit Gott. Und wenn wir uns nochmal überlegen, wer Mose eigentlich war, dann sehen wir, dass er es nicht gewohnt war, regelmäßig Begegnungen mit Gott zu haben. Mose ist als kleines Kind aus seiner jüdischen Familie rausgenommen worden und ist am ägyptischen Pharaohof erzogen worden. Als er dann geflohen ist, ist er in eine midianitische Familie gekommen und sein Schwiegervater war nicht einfach so ein Alltags-Midianiter, sondern der war Priester. Der hat also den midianitischen Kult gelebt. Das heißt, Mose war nicht jüdisch sozialisiert. Mose war nicht mit dem Gott der Bibel bekannt. Er kannte ihn nicht. Es wurde ihm nichts erklärt in seinem Leben. In den ersten 3-4 Jahren wurde ihm vielleicht was erzählt, aber das ist nicht, das ist vielleicht eine Veranlagung gewesen, aber das wusste er nicht, ja. Er kannte den Gott der Bibel nicht. Er kannte keine Gottesbegegnungen, das war ihm fremd. Als er zu dem Busch ging, ja, ging er nicht dahin, weil er sagte, ach cool, Gott ist wieder da. Endlich mal wieder, Gott redet. Sondern er ging dahin, weil er sagte, das sieht ja lustig aus, das ist interessant. Das macht mich neugierig, das muss ich mir näher angucken. Das waren seine Worte, das steht in der Bibel. Ich frage mich, ob wir manchmal Gottesbegegnungen haben, mit denen wir gar nicht rechnen. Und vielleicht merken wir es gar nicht, vielleicht nehmen wir sie gar nicht als solche wahr. Weil sie uns vielleicht fremd sind, weil wir vielleicht gar nicht damit rechnen, dass Gott auf diese Art und Weise in unser Leben spricht. Dass Gott uns so begegnet. Weil sie vielleicht ganz anders sind, als wir es gewohnt sind. Vielleicht ganz anders, als wir aufgewachsen oder erzogen wurden. Vielleicht verpassen wir Gottes Begegnungen, weil wir einfach nicht damit rechnen, dass es Gott ist, der da mit uns spricht, der uns begegnen möchte. Jetzt kommt meine Lieblingsstelle in der Geschichte von Mose, seine Diskussion mit Gott. Ich liebe das, weil ich mich da so wiederfinde. Und ich liebe das, weil ich weiß, dass viele Menschen Gefühle kennen, die den Gefühlen des Mose gar nicht unähnlich sind. Mose also mitten in der Wüste, Schafe und Sand und Sonne. Und dann fängt da eben dieser Busch an zu brennen. Und Mose sagt, ich lese aus 2. Mose 3 und gehe bis ins Kapitel 4 rein. Ich werde aber einige Verse überspringen, weil es sind eben 1,5 Kapitel und das würde dann den zeitlichen Rahmen sprengen. Und ihr wisst ja, was nachher noch Gutes auf uns wartet. Mose sagt, als er diesen brennenden Busch sieht, das ist seltsam. Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir näher ansehen. Als der Herr sah, dass Mose herankam, um es genauer zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch heraus. Mose, Mose, hier bin ich, antwortete Mose. Komm nicht näher, befahl Gott ihm, zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Als Mose das hörte, verhüllte er sein Gesicht, denn er hatte Angst, Gott anzuschauen. Jetzt erzählt Gott, dass er das Leid und das Elend gesehen hat und Ich überspringe ein paar Verse. Ich habe das Schreien der Israeliten gehört und ich habe gesehen, wie sie von den Ägyptern unterdrückt werden. Nun gehe, denn ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte, fragte Mose Gott. Wer bin ich schon? Ich bin gar nichts. Ich bin ein Hirte, ein Mörder. Er antwortete, also das war jetzt kein Bibeltext, ne? Das war jetzt mein. Er antwortete, ich werde mit dir sein. Und dies soll der Beweis sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du die Israeliten aus Ägypten geführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg dienen. Aber Mose wandte ein, wenn ich zu den Israeliten gehe und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch gesandt, und sie mich dann fragen, wie heißt er denn, was soll ich ihnen denn antworten? Gott entgegnete, ich bin, der ich immer bin. Sag ihnen einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Ich überspringe wieder ein paar Verse. Doch Mose protestierte erneut. Aber sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören. Sie werden einwenden, der Herr ist dir nicht erschienen. Da fragte der Herr ihn, was hast du da in der Hand? Einen Hirtenstab, antwortete Mose. Wirf ihn auf den Boden, befahl der Herr. Mose gehorchte und der Stab wandelte sich in eine Schlange. Mose lief vor ihr davon. Da befahl ihm der Herr, pack sie beim Schwanz. Mose packte die Schlange und sie wurde in seiner Hand wieder zum Hirtenstab. Jetzt kommt ein zweites Wunder, dass Gott Mose zeigt, dass er seine Hand in seine Tasche machen soll und wieder rausziehen. Da hat sie Aussatz und er steckt sie wieder rein und sie ist wieder geheilt. Und dann sagt Gott, wenn das nicht hilft, dann schütte Wasser auf den Boden und es wird zu Blut. Das sollte wohl reichen. Aber Mose erwiderte, o Herr, ich bin kein guter Redner. Ich bin es nie gewesen. Und seit du mit mir, meinem Diener, sprichst, hat sich daran nichts geändert. Ich kann nicht gut reden. Wer hat den Menschen ihren Mund gegeben, fragt ihn der Herr. Wer macht die Menschen stumm oder taub, sehend oder blind? Ich bin es, der Herr. Ich höre hier schon so eine gewisse Gereiztheit. Ich bin es doch. Mach dich jetzt auf den Weg, ich werde dir helfen und dir zeigen, was du reden sollst. Aber Mose bat, Herr, bitte schick doch einen anderen. Jetzt endlich, da wurde der Herr zornig auf Mose. Ich weiß doch, dass dein Bruder, der Levit Aaron, gut reden kann, sprach er. Er ist doch bereits auf dem Weg zu dir und wird sich freuen, dich zu sehen. Also dieses Gespräch, ne? Ich finde mich da so wieder. Ich kann nicht so gut reden. Ich kann das nicht so gut. Der andere ist doch viel begabter. Lass den das doch machen. Der hat viel mehr Erfahrung damit. Und überhaupt, wer bin ich denn eigentlich schon, dass ich das machen kann? Und so wichtig ist die Aufgabe auch gar nicht. Ah, Lobpreis leiten. Ah, da fühle ich mich aber unwohl. Das mache ich nicht so gerne. Organisieren. Oh, organisieren. Oh. Ich finde das wunderbar, wie Gott auf Moses Einwände und immer wieder Einwände reagiert, weil er hat für jeden Einwand eine Lösung. Ja, er sagt nicht, ah, warte mal, hast du gerade gesagt, Mose? Ich habe doch den Mose gesucht. Vergiss alles, was ich erzählt habe. Gott begegnet Mose, weil er Mose will. Und Gott begegnet Mose, weil er genau das will, was Mose ist. Und Gott sagt aber nicht, okay Mose, ich bin Gott, du bist Mose, das heißt, du musst mir folgen, weil ich bin Gott und du bist Mose. Sondern Gott sagt, hey Mose, ich sehe deine Bedürfnisse, ich sehe deine Nöte, ich sehe deine Ängste und ich habe eine Antwort auf deine Fragen. Ich habe eine Lösung für dein Problem. Ich weiß, es ist ein Problem für dich. Am Ende sagt er, jetzt sind es nur noch Ausflüchte, jetzt musst du wirklich ran. Aber bis zu diesem Punkt sagt Gott wirklich jedes Mal, hier ist doch die Lösung, guck mal. Das Wunderbare, was in dieser Geschichte passiert, ist, dass Gott nicht nur redet, dass Gott nicht nur diskutiert, sondern dass Gott sich offenbart. Dass Gott seine Persönlichkeit offenbart. Dass Gott ja, sozusagen sein Herz, seine Herzklappe mal kurz aufmacht und einen Blick auf sein Herz freigibt. Gott gibt Mose diese wunderbare, einmalige Zusage. Ich bin, der ich bin. Der Name im Orientalischen, der Name, der bedeutet nicht einfach nur schöner Name, den Eltern ist nichts Besseres eingefallen, sondern der Name kann passieren. Sowas habe ich schon mal gesehen. Schade für das Kind. Aber Namen im Orientalischen sind nicht einfach nur Namen. Ist nicht einfach nur, weil es gut klingt und gut zum Nachnamen passt. Man hat ja so pragmatische Gründe. Wir haben übrigens bei Marlena eine Facebook-Umfrage gemacht. Ja? Hat super funktioniert. Dass Gott sich mit seinem Namen vorstellt, ist eine unglaublich große Selbstoffenbarung. Da öffnet er ein Fenster zu seinem Herzen. Ich bin, der ich immer bin. Über den Namen ist schon viel diskutiert und theologisiert worden. Fakt ist, man weiß nicht genau, was er bedeutet. Man weiß nicht genau, wie man ihn übersetzen kann. Er ist in so einer Mischform geschrieben, grammatikalisch, die es eigentlich gar nicht gibt. Er ist so halb in der Gegenwart, halb in der Zukunft, aber eigentlich gibt es diese Form nicht. Ich glaube, das ist Absicht. Ich glaube, Gott hat das absichtlich gemacht, um uns zu zeigen, er ist mehr als das, was wir kennen. Ich lese ein paar Übersetzungsmöglichkeiten vor, einfach damit wir die ganze Weite sehen, die da drin steckt. Und jeder Übersetzer weiß, dass seine Übersetzung nur ein Versuch ist. Und jeder Übersetzer, der das übersetzt, weiß, es gibt viele Möglichkeiten. Eine jüdische Übersetzung ins Deutsche von dem Text, also eine jüdische Bibel, die ins Deutsche oder von Juden übersetzt wurde, sagt: Ich bin das Wesen, welches ewig ist. So sollst du zu den Kindern Israels sprechen. Das ewige Wesen, das sich nennt, ich bin ewig, hat mich zu euch gesandt. Nächste Möglichkeit: Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin da, als der ich da bin. Ich bin da, als der ich da sein werde. Ich bin, der ich bin. Ich bin euer Gott, der für euch da ist. Ich bin da. Ich bin, der ich immer bin. Ich bin der, der ist und immer sein wird. Und im Englischen: I am who I am. Oder I am that I am. Ist alles möglich, ist alles richtig. Gott sagt damit: Ich bin alles. Ich bin die Existenz, ich bin das Sein selbst. Und ich bin vor allem viel, viel größer, als ihr in Grammatik erklären könnt. Viel größer, als ihr im Theologiestudium oder an der Bibelschule lernen könnt. Oder jemals in einer Gemeinde erfassen könnt. Und wagt es ja nicht zu denken, ihr habt verstanden. Und seid fertig und könnt sagen: Jetzt weiß ich, wer Gott ist. Jetzt habe ich den Charakter Gottes verstanden. Gott sagt: Du kannst mich nicht in eine Schublade packen. Du kannst mich nicht in eine Kiste machen. Dieser Gott, der alles ist, was ist, der alles Sein ist, der alles Sein möglich macht, der alles Sein, alles Materielle und Immaterielle durchdringt. Dieser Gott begegnet Mose genau da, wo Mose es braucht. Er begegnet ihm genau bei seinen Bedürfnissen. Es gibt Zeiten in unserem Leben, da wirken Aufgaben zu groß. Und manchmal wirken sie nicht nur zu groß, sondern sie sind zu groß. Es gibt Zeiten, da merken wir: Ich komme hier nicht weiter. Ich bin am Ende meiner Kraft. Ich bin am Ende meiner Vorstellungskraft. Ich bin am Ende von allem, was ich kann und was ich will und was ich mir wünsche. Es gibt Phasen, in denen wir den Mut verlieren. Wenn wir das Leben von Mose anschauen, dann sehen wir diese Phasen. Wenn wir das Leben oder die Berufungsgeschichte von Mose anschauen, dann sehen wir diesen tiefen Zweifel, der in diesem Menschen steckt. Ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht. Und ich kenne diese Gedanken. Und ich glaube, keiner von uns kann sagen: Nee, diese Gedanken kenne ich nicht. Und Gott stellt sich dazu. Gott stellt sich dazu und er trägt uns, indem er mir und dir, nicht nur Mose, mir und dir zusagt: Ich bin da. Ich bin immer da. Ich bin alles, was ist. Ich war immer da, ich werde immer da sein. Mensch, was kann dir noch passieren? Was kann in deinem Leben passieren, was größer ist als ich? Was weiter ist als ich? Die Geschichte zwischen Mose und Gott ist eine Beziehungsgeschichte. Das ist eine Geschichte von Beziehung zwischen Gott und Mensch. Wir sind auf Beziehung mit Gott angelegt. Wir sehen, dass Gott auf Beziehung mit uns angelegt ist, dass er die Beziehung zu uns will, dass ihm die Beziehung zu uns wichtig ist. Der Beziehungsaspekt ist Gott so wichtig, dass es Teil seiner Identität ist. Ich bin für dich da. Ich will für dich da sein, jetzt und immer. Wenn wir überlegen, wie das praktisch sein kann, wenn wir über unser Leben nachdenken, wo kann dieses Ich Bin Gottes, eine Realität werden in unserem Leben, dann können wir ins Neue Testament schauen. Jesus greift dieses Ich Bin Gottes auf. Jesus greift das auf und sagt, der im Alten Testament gesagt hat, ich bin alles, der steht jetzt vor dir und er sagt, ich bin's. Ich bin der in dir dieses große Ich Bin Gottes zum Explodieren bringen möchte. Jesus begegnet seinen Zuhörern genau da, wo es weh tut, wo es ihnen weh tut. Aber er streut nicht Salz in die Wunde, sondern er salbt, er legt Öl, er legt Balsam auf die Wunde. Er kennt die Wunde, er kennt das Bedürfnis, er kennt die Angst, er kennt die Furcht. Jesus sagt, ich weiß es, aber ich bin da. Ich kenne deine Bedürfnisse und ich will dir begegnen in deinen Bedürfnissen. Jesus ist das personifizierte Ich Bin Gottes. Jesus ist der Beziehungsaspekt Gottes. Er hat die Beziehung wiederhergestellt. Er versetzt uns in die Lage, Beziehung zu Gott zu haben. Und Jesus greift dieses Ich Bin auf in diesen Ich Bin-Worten, in denen Jesus Menschen, die eine Not hatten, körperlich, seelisch, geistlich, menschlich, indem Jesus sagt, ich bin's doch, der deine Not stillen möchte. Und ich möchte die Ich Bin-Worte einfach mit euch anschauen und möchte sie euch vorlesen und ich möchte, dass sie an uns wirken. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Wenn du Lebenshunger hast, wenn du Durst hast, wenn du das Gefühl hast, die Welt macht dich nicht satt. Jesus kennt das Bedürfnis. Jesus sagt, wer zu mir kommt, wird nie wieder Hunger haben. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Manchmal fühlt sich das Leben ganz schön dunkel an. Wenn wir Situationen erleben oder mitbekommen, was auf der Welt alles abgeht, das ist eine große Dunkelheit. Und manchmal habe ich das Gefühl, diese Dunkelheit, die droht mich einzuhüllen und einzunehmen. Wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Das ist schon was, ne? Wenn man mal so richtig Durst hatte und dann die Flasche ansetzt und reinzieht. Ich glaube, da weiß man, was Jesus meint mit diesem Lebensdurst stillen. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und die Weide finden. Jesus ist die Antwort auf die Frage, wo kann ich eigentlich zu Hause sein? Wo ist mein Zuhause? Wo kann ich geistlich zu Hause sein? Jesus ist die Tür zu diesem geistlichen Zuhause. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Allein über diesen Vers könnte ich stundenlang nachdenken und reden. Ich liebe dieses Bild, dass Jesus der gute Hirte ist. Jesus, der sich um seine Schafe kümmert. Nur ganz kurz. Ich hoffe, Stockbrot, ja. Schafe sind alleine nicht überlebensfähig. Wenn du Schafe auf die Wiese stellst, das dauert nicht lang und dann ist es vorbei, ja. Schafe sind dumm, die fressen alles ab und wenn das Gras weg ist, reißen sie die Wurzeln raus und wenn die Wurzeln weg sind, ist das Essen weg und dann sterben die. Schafe, wenn ich eine gewisse Körperpflege bekomme von einem Hirten, weil selber können die das nicht, dann verfilzen und verlausen die und bekommen Parasiten. Das geht ganz schnell. Schafe sind so dumm, wenn dort vorne das frische Wasser ist, der Wasserbach, und hier ist eine dreckige Pfütze, dann bleiben die stehen und trinken die dreckige Pfütze. Schafe brauchen den Hirten, der sagt, weiter geht's, nicht dreckiges Wasser trinken, das macht dich nicht satt, das stillt nicht deinen Lebensdurst. Dort vorne ist das echte Wasser. Schafe sind so dumm. Und wir sind so dumme Schafe manchmal. Und deswegen brauchen wir unseren guten Hirten, der sagt, schlechtes Wasser, es macht dich krank, dort hinten ist gutes Wasser. Halt, stehen ja schon alle da, ich muss gar nicht weiterklicken. Kannst du nochmal die letzte Folie machen, bitte? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Wir sind nicht tot, wenn wir gestorben sind. Wir sind nicht weg, wenn wir gestorben sind. Wir sind nur woanders. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Ich hoffe, dass uns diese Zusagen Jesu in unser Leben helfen, dass wir merken, ich muss nicht jedem gerecht werden. Ich muss nicht alles machen. Ich muss das machen, von dem Gott sagt, guck mal, das ist deins. Dafür berufe ich dich und dafür rüste ich dich auch aus. Wenn du was anderes machst, dann machst du damit vielleicht, dann verletzt du vielleicht niemanden, weil das andere an dich herangetragen haben, Erwartungen von anderen sind. Aber das ist ein Hut, der dir nicht passt. Ich bin der Vater, der Hutmacher. Ich gebe dir den Hut, der dir passt, der dich nicht müde macht. Ich kann das machen, weil ich der Vater bin, weil ich dich kenne, weil ich deine Bedürfnisse kenne, deine Nöte kenne, aber weil ich auch weiß, was du kannst und wer du bist. Und das macht mich froh, dass Gott weiß, wer ich bin. Und dass er was für mich bereit hat, was er nur für mich bereit hat. Ich weiß nicht, ob es Mose verstanden hat am Ende, ob er versöhnt war mit seinem Dienst oder ob er sagt, Mensch, hätte ich nur noch weiter diskutiert. Aber ich weiß, dass Mose im Lauf seines Lebens an immer mehr Punkten gesehen hat. Ja, Gott steht zu seiner Zusage. Ja, die Aufgabe klingt total bescheuert. Und die Aufgabe klingt vor allem viel zu groß für mich. Ich bin Hirte und Mörder, entwurzelt. Ich bin gar nichts. Vielleicht klingt die Berufung, die Gott auf dein Leben gelegt hat, irgendwie total bescheuert. Oder du hast das Gefühl, also das ist völlig unmöglich. Wie soll das, wo ich das Gefühl habe, das soll ich machen, wie soll ich das jemals machen? Das geht doch nicht. Da verdient man ja kein Geld. Oder da lebt man ja unsicher. Oder da muss man sich ja auf Gott verlassen. Oder so, keine Ahnung, was unsere Gedanken sind. Was uns daran hindert, wirklich zu sagen, okay, ich gehe, weil du sagst, geh. Und weil du sagst, ich bin noch da. Ich bin noch der, ich bin da. Ich lerne und versuche immer mehr zu verstehen, was das bedeutet, in Gottes Berufung zu stehen und in seinem Dienst auch zu stehen. Und das meine ich jetzt gar nicht nur beruflich, sondern das meine ich mit meinem ganzen Leben. Und wirklich den Hut aufzusetzen, den Gott für mich vorbereitet hat. Und ich wünsche uns das. Ich wünsche uns, dass wir den Hut aufsetzen, den Gott für uns hat. Und ich wünsche uns, dass wir diese anderen Hüten alle wegschmeißen. Alle weg. Mülleimer auf, zu und zusperren, nie wieder rausholen. Ich wünsche uns das, weil ich glaube, dass wir ansonsten nicht glücklich sein werden. Und dass es uns wirklich zu schwer sein wird. Und ich würde mich freuen, wenn wir jetzt noch so ein bisschen Zeit uns nehmen würden. Vielleicht können wir kleine Gruppen machen, vielleicht zu zweit oder zu kleinen Gruppen und uns darüber Gedanken machen. Was bedeutet das denn, dass Jesus das sagt? Hat es einen Einfluss auf meine Lebenssituation? Oder wünsche ich mir, dass es mehr Einfluss auf meine Lebenssituation hat? Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch danach Zeit nehmt, einfach füreinander zu beten. Ich bin sicher, jeder von euch hat diese Momente, wo er am liebsten sagen würde, ach weißt du, schick doch einfach einen anderen. Und Gott sagt, nee, ich habe schon dich gemeint, ich habe mich nicht versprochen. Betet füreinander, segnet euch, wenn ihr merkt, ich stoße da an meine Grenzen. Und ich würde sagen, wir geben das Ende einfach offen und dann ist jeder selber schuld, wenn er überzieht. Ha, ich bin fein raus aus der Nummer. Ja, also vielleicht könnt ihr euch einfach so selbst organisieren in kleine Gruppen und entweder hier bleiben oder ihr macht ein Foto mit eurem Handy und nehmt das mit und geht raus und tut euch einfach mit ein paar Leuten zusammen. Denkt drüber nach, über was auch immer ihr wollt. Ihr werdet ein Thema finden und betet füreinander. Gottes Segen dabei.